Wir befinden uns auf Interkultur. Das ist eine Veranstaltung der Servicestelle für interkulturelles Lernen für Schulen in Sachsen-Anhalt, die bereits im dritten Jahr stattfindet. Warum, denken Sie, ist dieses Format so erfolgreich?
Das Format ist deswegen sehr erfolgreich, denke ich, weil man hier Praxis und Theorie sehr gut verbinden kann und die Pädagoginnen auch einfach ganz pragmatisch mal rauskommen und nicht den ganzen Tag in einem Seminarraum oder in einem Workshopraum sitzen. Und man kann ein bisschen Best-Practice-Beispiele anschauen und man kann darüber hinaus sich austauschen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schulen, Kitas, Horten und anderen Einrichtungen. Uns hat ja auch ein bisschen was von Freizeit, sage ich mal, wenn man mit dem Bus so unterwegs ist. Und man kommt auch informell sehr gut ins Gespräch auf diesen Fahrten. Ich denke, die Kombination aus diesen ganzen Bausteinen macht es tatsächlich erfolgreich und attraktiv.
Wie lernt man denn am besten in der interkulturellen Bildung?
Also die landläufige Meinung, die man oft hört, ist die, dass man eigentlich nur Kontakte braucht, Begegnungen braucht und dann lernt sich das quasi von selbst. Das stimmt zum Teil, aber nur zu einem sehr kleinen Teil. Es ist nämlich so, wenn man mit Vorurteilen bereits angefüttert ist und die Vorurteile sich quasi schon in das Gehirn so weit eingebrannt haben, dass man quasi die Welt durch den Filter dieses Vorurteils sieht und man dann Menschen begegnet, die aus anderen Kulturen kommen, dass sich dann häufig auch die Vorurteile einfach nur bestätigen, weil man sieht ja das, was man durch den Filter sozusagen wahrnimmt. Deswegen denke ich, dass die Erhöhung des Anteiles der Menschen mit Migrationsgeschichte in Sachsen-Anhalt nicht automatisch dazu führt, dass die Menschen toleranter werden, sondern da braucht es moderierte Angebote, denke ich. Die Frage ist, was ist sozusagen das perfekte interkulturelle Angebot? Das ist, glaube ich, noch nicht entwickelt worden. Also es ist alles so ein bisschen Trial and Error. Man probiert und schaut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wichtig ist aber, und da sind sich, glaube ich, auch alle einig, auch die unterschiedlichen Anbieter, Anbieterinnen solcher Formate, dass man hauptsächlich in der interkulturellen Bildung, bei der interkulturellen Kompetenz bei sich selbst anfangen muss und nicht bei dem Blick auf die anderen.
Wo beginnt denn in der Regel die Arbeit für Sie selbst und Ihre Kollegen in der Servicestelle?
Die Arbeit in der Servicestelle beginnt in der Regel mit einem Anruf oder einem zufälligen Treffen auf einer Konferenz oder auf einem Fachtag, entweder von uns angeboten oder auch von anderen Trägern angeboten, die wir besuchen, mit einem kleinen Gespräch. Wie ist das so bei Ihnen? Was ist bei Ihnen eigentlich so los im Hinblick auf den Bereich Interkultur? Und da sind also oft die Anlässe, uns zu kontaktieren, jetzt nicht besonders positive, leider. Und es ist auch selten, dass jemand sagt, ich möchte jetzt die interkulturelle Öffnung meiner Einrichtung betreiben und ich möchte, dass sie uns dabei unterstützen, sondern wie das häufig so ist, der Mensch sucht sich Unterstützung, wenn es ein Problem gibt.
Welche großen Bereiche werden Sie denn auf jeden Fall in der Arbeit mit der Servicestelle die nächsten Jahre beschäftigen? Wo sehen Sie Ihre Hauptarbeitsfelder?
Also ich denke, ein wichtiges Thema ist das Thema Umgang mit rassistischen Einstellungen. Das zweite Thema, was wichtig ist und was wir entwickeln möchten in positive Richtung, ist so eine interkulturelle Elternarbeit zu befördern und ein Elternnetzwerk für Migrantinnen und Migranten zu schaffen. Da wir der Meinung sind, beziehungsweise das auch wissenschaftlich belegt ist, dass wenn die Eltern sich zusammentun und ihre Interessen formulieren und auch in Austausch treten mit den Schulen, mit den Bildungseinrichtungen, dass es dann einen positiven Effekt auch auf den Bildungserfolg der Kinder hat. Das dritte Thema, denke ich, ist die demografische Situation in Sachsen-Anhalt, die ja zum Teil viele Debatten auch überlagert, unter anderem auch die interkulturelle Debatte und die Debatte um sozusagen Integration im Bildungssystem oder Inklusion. Da möchte ich auch nochmal einen positiven Aspekt hervorrufen, und zwar, dass es oft auch in kleineren Orten zum Beispiel als eine positive Entwicklung gesehen wird, dass da jetzt Geflüchtete gekommen sind, die vielleicht auch dauerhafter bleiben. Erstmal müssen, vielleicht auch später wollen. Denn es wird als Bereicherung gesehen, dass überhaupt Kinder und Jugendliche wieder in die Orte kommen. Bei so einem sehr starken Bevölkerungsrückgang, wie wir ihn zum Teil hier ja haben, das auch als Potenzial gesehen wurde. Da sind wieder Kinder, die Fußball spielen wollen im Sportverein. Die öffentlichen Plätze sind zum Teil wieder ein bisschen belebter als vorher. Und das, denke ich, hat bei einigen Menschen auch so einen Aha-Effekt hervorgerufen, dass man sagt, ja, es ist gut, dass die kommen. Es ist gut, dass jemand, ne? Ohne dieses jemand genau zu spezifizieren, dass jemand hierher kommt, um hier wohnen zu wollen und hierher zieht und unsere Gesellschaft bereichert.